weiß, kriege ich nicht raus.
Der Brief kam vom Magistrat, Abteilung Innere Angelegenheiten. Herr Conziele bittet mich zur Klärung einer persönlichen Angelegenheit zu erscheinen, der Berufsausweis ist mitzubringen. Den lasse ich lieber zu Hause, möchte ihn zumindest als Andenken behalten. Dieser Conziele ist einer jener eunuchenhaften Apparatschicks. Etwas dicklich, mit schwammigen Zügen, geringem Bartwuchs und unangenehm weichlichen Händen. Weiß der Teufel, weshalb dieser Typ Mann in den Schaltzentralen des Sozialismus so häufig anzutreffen ist. Vielleicht haben die was zu kompensieren. Er empfängt mich mit einer ganz offensichtlich vorher zurechtgelegten Anrede. »Tag, Herr«, er hält inne, sagt mit Ekel in der Attitüde, »aber ich weiß überhaupt nicht, ob man sie so noch anreden kann.« Ich unterbreche ihn, sage, »ich lege da keinen Wert drauf, ich empfinde mich nicht als Mann.« Er ist perplex. Sein Drehbuch sah anders aus, merke ich. Er kann auch nicht raus aus dieser Masche, mustert mich von oben bis unten, sagt, ihr merkt gar nicht, wie lächerlich ihr ausseht, ihr Krawallkünstler, genau wie diese Rolling Stones. Das wollen Jugendidole sein, dabei sehen sie aus wie alte Frauen und sie, mein Gott, Mann, ich hab sie bei ihrer Prüfung gesehen, merken sie denn gar nicht, wie sie abgebaut haben? Sie waren doch ein zackiger Kerl. Ich war eben ein guter Schauspieler, sage ich. Er will Aufklärung, ich versuche es. Ich musste einsehen, erkläre ich, dass ich niemals ein Mann war, dass ich immer nur Theater gespielt habe, um meiner Umgebung zu gefallen. Damit ist Schluss. Ich mache da nicht mehr mit. Ich kann es einfach nicht mehr und es ist auch nicht nötig. Ich tue niemandem was, es gibt keinen Grund mehr, Theater zu spielen. Die Zeiten haben sich geändert. Eine längere, sehr unerfreuliche Debatte folgt. Ich habe anfangs den Eindruck, dem Typ geht es nicht darum, dass ich wie eine Frau aussehe, das könnte er verschmerzen, es geht darum, dass ich seiner Ansicht nach wie ein Rolling Stone aussehe. Die ganze Diskussion ist sinnlos. Es geht ihm darum, mich zu beleidigen, möglicherweise in der Absicht, mich zu gerichtsverwertbaren Worten zu bewegen. Das kenne ich zur Genüge und lasse mich nicht drauf ein. Er will den Ausweis und ich lüge, ich habe ihn verbummelt. Weiß nicht, wo er ist? Das nützt Ihnen gar nichts, der ist mit sofortiger Wirkung ungültig. Sie sind nicht mehr befugt, öffentlich aufzutreten. Wie stellen Sie sich das vor? Das ist mein Beruf. Ich habe keinen anderen. Wovon soll ich leben? Wie soll ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Das ist nicht mein Problem, das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Sehen Sie nun zu, wie Sie damit fertig werden.
Marlies nahm es gelassen. Ich wurde nicht klug aus ihrer Reaktion. Sie schien die Entwicklung eher zu begrüßen, seltsamerweise. Sie sagte, mir hat das eh nicht gepasst, du warst mir viel zu selbstbewusst in deiner Chefinnenrolle. Ich kam mir immer ganz klein und mies vor neben dir. Jetzt haben wir wieder Zeit für uns. Die Mutter wird uns schon nicht verhungern lassen. Sie ließ uns nicht verhungern, aber sie war sehr reserviert mir gegenüber. Wir fuhren nach Bautzen, hatten ja nun Zeit, die lieben Eltern zu besuchen. Es war nicht zu übersehen, willkommen war ich nicht. Sie bemühten sich zwar, nicht unfreundlich zu sein, aber die Atmosphäre war nicht angenehm. Elisabeth vermied es, mit mir gesehen zu werden. Als wir in den Laden kamen, zerrte sie mich sofort in ihr Büro, bloß erstmal aus dem Blickfeld der Kundschaft. Wir erörterten eine Reise nach Ungarn, hatten nun mehr Zeit als genug. Das schien Elisabeth zu gefallen, wahrscheinlich, weil ich dann erstmal weg war. Sie gab Marlies Geld, allerdings lächerlich wenig, wenn man bedenkt, dass sie bei ihrem letzten Besuch in Berlin den Gegenwert eines Trabis auf den Kopf gehauen hatte. Franz gab mir Westgeld. Das würde uns in Budapest gute Dienste leisten. Er trug uns auf, sofort aus Budapest ein Telegramm zu senden, in welchem Hotel wir abgestiegen wären. Der Hinze habe in Ungarn zu tun, wäre absolut möglich, dass er was arrangiert. Du willst doch noch. Budapest war ganz schön. Das Vergnügen war allerdings getrübt durch diese ewige Hampelei mit dem Geld. Unsere offiziell umgetauschten Forint reichten für ein Abendessen in dem schönen Hotel Magicigit. Wir hätten dort, nebenbei bemerkt, leicht unser Taschengeld anschaffen können. Es gab sehr viele Westdeutsche und Österreicher, die ihr Interesse bekundeten. Marlies war fast beleidigt, wie viele Angebote ich bekam. Wir kicherten ständig in uns hinein.
Die Verwandtschaft kümmerte sich um uns, besonders Onkel Rudi und sein Lebensgefährte führten uns aus, schienen ihren Spaß mit uns zu haben. Sie besorgten uns vor Rind, aber es war schwer. Kein Mensch wollte Ostmark haben.
Their Story. Their Art.
Die Idee kam von Franz. Er hatte mehrfach in der Zeitung gelesen, die DDR ließ missliebige Leute unter dem Deckmantel der humanitären Großzügigkeit zu Kuraufenthalten ausreisen in der Hoffnung, dass sie nicht wiederkämen. Ich war lästig, warum könnte das bei mir nicht auch zutreffen? Ich hatte mehr Zeit, als mir lieb war, wieso sollte ich also nicht einen Arzt suchen, der mir bescheinigte, eine Kur nötig zu haben? Ich hatte von Dr. Rogge gehört. Er war Psychiater am Krankenhaus Herzberge und es ging die Sage, er sei aufmüpfig. Ich bekam ohne weiteres einen Termin bei ihm. Ich zog mich etwas auffälliger an als gewöhnlich, damit er auf den ersten Blick erkennen könnte, wo mir der Schuh drückt. Es wäre nicht nötig gewesen. Zu meinem Erstaunen musste ich nichts erklären, der Mann wusste. Er war ein sympathischer, jüngerer Mann, sehr sachlich, dabei trotzdem von einer fast herzlichen Freundlichkeit, ohne Onkel-Doktor-Gehabe. Ich erzählte, ich sei in der Klemme, weil ich aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur meinen Berufsausweis abgeben musste und nun ohne Existenz dastehe. Er hörte sich das an, notierte sich einiges und meinte, es sei nicht auszuschließen, dass er mir helfen könnte. Weitere Fragen wollte er nicht beantworten, er wolle keine falschen Hoffnungen wecken. Marlies war in Bautzen geblieben. Sie kam ihre Sachen holen, wir trennten uns in Freundschaft. Ich war ihr nicht böse, eher dankbar, dass sie weg war. Wir hedderten unseren Besitz auseinander, was gar nicht so einfach ist. Wer kriegt bei einem 12-Personen-Service die Saucière und bei dem Besteck die Suppenkelle? Es ging alles liebevoll zu. Ich fand, wir hatten es ganz fair hingekriegt. Nachher, als sie draußen war, rechnete ich alles noch einmal durch und hatte doch das Gefühl, mich über die Rolle ziehen gelassen zu haben. Ich fand es eher lustig, dass sie so gerissen war. Sie hatte versucht, das Thema Scheidung anzusprechen, da blockte ich sie kategorisch ab. Ich wollte nicht heiraten, weil ich die Ehe als ein Sakrament betrachte, mit dem man nicht spielt. Ich würde nie wieder so ein doofes Spiel mitmachen, also gab es auch keine Scheidung. Ich würde auch weiter mit ihrem Namen herumlaufen, als Strafe für meine Dusseligkeit. Wir schliefen ein letztes Mal, weil sie bei mir übernachtete. Es war einigermaßen rätselhaft. Sie vögelte mich mit so viel Hingabe wie nie zuvor. Als ich die Augen öffnete, war ihr Gesicht über mir voll Trauer und Sehnsucht. Sie streichelte mich andächtig, als wollte sie sich jede Linie einprägen. »Es war schön«, sagte sie. »Es war ein zauberhaft schönes Abschiedsgeschenk.« Sie küsste meine Hand und es wirkte keineswegs so kitschig wie jetzt diese Worte. Sie war schön in diesem Augenblick. Bei mir war nun immer Trubel. Dagmar Brämisch hatte mich aufgerissen. Sie war Schnittmieze beim Deutschen Fernsehfunk und konnte sich nicht anders als zotig ausdrücken. Ich habe nie ein Mädchen so viel Sauereien reden gehört. Wenn sie ganz liebevoll und brav zu reden Lust hatte, sagte sie freundlich, »Du alte Gewitterfotze!« Sonst drückte sie sich derber aus. Leute, die sie nicht kannten, guckten da schon mal irritiert. Sie war lesbisch und wir gingen Weiber aufreißen. Gelang uns auch, im Eisenbahner oder in der Kantine des Friedrichstadtpalast. Dort fanden neuerdings die Jazz-Sessions und Musikertreffen statt. Ich ging gern dorthin. Ich fühlte mich geschmeichelt, wenn jemand fragte, ob ich bei ihm einsteigen wollte. Ich hatte eigentlich auch gar keine Zeit, Musik zu machen. Um mich herum waren immer irgendwelche Mädchen. Es hatte sich herumgesprochen, dass bei uns ständig etwas los war. Diesem ganzen wunderschönen Sommertreiben machte ausgerechnet Dr. Rogge ein Ende. Er schickte eine Karte mit einem Gesprächstermin. Ich ging auf das Äußerste gespannt dorthin, allein, ohne meine Schönheiten. Dr. Rogge teilte mir mit, Er habe mir eine sehr erfreuliche Mitteilung zu machen. Ich erwartete nun aufgeregt, er würde sagen, ich dürfe mich zum Beispiel nach Hamburg begeben, weil dort das Deutsche Zentrum für die Erforschung der Transsexualität angesiedelt ist. Oder nach München, nach Casablanca. Nein. Er eröffnete mir, ich bekomme meinen Berufsausweis zurück. Ich weiß nicht, ob er bemerkte, dass ich enttäuscht war. Ich war es auch nicht richtig, brauchte nur eine Sekunde zu begreifen, was er meinte, hatte nicht im Traum an diese Möglichkeit gedacht. Mir wurde klar, das war schöner als Ausreise. Ich konnte wieder mitmischen, konnte das machen, was ich mit so viel Mühe erlernt hatte, konnte meinen Häschen beweisen, ich könnte nicht nur Spöks machen, ich war was, nicht nur eine leicht irre Tussi mit einem Gönner. Ich wollte wissen, wie er das zu Wege gebracht hat. Er sagte, ich habe den Magistratsbeamten aufgefordert, seine Entscheidung zu überdenken, habe schwere Geschütze aufgefahren, habe denen zu bedenken gegeben, dass niemand wegen seiner Geschlechtszugehörigkeit diskriminiert werden darf, auch wenn man das Geschlecht nicht auf den ersten Blick festlegen kann. Ich war drauf und dran, den Jungen zu küssen, da fiel mir gerade noch rechtzeitig ein, es war ja keineswegs sicher, ob er das als Auszeichnung empfinden würde. Ich hatte das Gefühl, er war stolz auf sich. Und er freute sich mit mir. Ich sagte, danke. Es war viel passiert in den letzten Monaten. Honecker bemühte sich um internationale Anerkennung, die er sich einige Zugeständnisse kosten ließ. Es gab in dem Jugendsender DT64 nur noch Rockmusik, größtenteils aus dem Westen. Heimische Beatgruppen hatten große Chancen, mit ihren Aufnahmen ins Programm zu kommen. Wir waren kaum das erste Mal mit der neuen Judith-Gruppe aufgetreten, als schon Leute von Amiga, der Plattenfirma, uns einluden, ins Studio zu kommen. Im DT64 konnte man Reklame kostenlos bekommen. Ich rief dort an und bat den Redakteur zu verkünden, Judith spielte heute im Griffius. Er war sofort bereit, einer Band mit einem so schönen Namen seine Unterstützung zu versprechen. Die Veranstalter waren lockerer geworden. Nach der Haarlänge fragte überhaupt niemand mehr. Die Frage war, ob das so bleiben würde. Derartige Tauwetterphasen hatte es früher auch schon gegeben und dann war die Schraube umso fester wieder angezogen worden. Im Westen regierte die Große Koalition und Brandt tat alles, um menschliche Erleichterungen durchzudrücken. Nach Meinung vieler Ostdeutscher tat er zu viel des Guten. Wir hatten die Befürchtung, er half damit nur, die DDR zu stabilisieren. Die Versorgungslage verbesserte sich, das war ja ganz angenehm, aber für die politisch Uninteressierten entstand so der Eindruck, der Sozialismus sei auf dem rechten Wege. Dann kamen auch noch die Posthosen in den Handel und die Leute dachten, nun geht es wirklich aufwärts. Die Bundespost hatte aus dem regen Paketverkehr Richtung Osten Überschüsse erwirtschaftet und diese Überschüsse wurden unter Willy Brandt in die DDR transferiert. Die Politbüro-Clique kaufte dafür unter anderem Lewis-Jeans in allen Farben ein und brachte sie in die HO-Läden. Nun sah man plötzlich biedere Parteikader ihre Sitzungsärsche in die so vehement geschmähten Lewis-Jeans klemmen. Wir Staatsfeinde kauften zwar auch diese Hosen, aber wir waren uns einig, diese Scheißhosen brachten den alten Säcken mehr Sympathien ein, als jede aus eigener Kraft vollzogene Maßnahme erreichen könnte. Heute denke ich, damals wurde das Überleben dieser Greisenklicke um mindestens 10 Jahre verlängert. Willy Brandt verhandelt mit den Ostzonenmachthabern um Reiseerleichterungen für die Bundesbürger auf den Transitstrecken, genauso wie für die Ostdeutschen. Er hat ein paar Erfolge, immer um den Preis der Aufwertung des Regimes. Wir Ostdeutschen fragen uns bang, ob er so blind ist, das zu übersehen, oder ob sein Herz so weit links schlägt, dass ihm ein Scheitern des sozialistischen Experiments so stark schmerzen würde, dass er es verhindern möchte. Brandts Bemühungen führten dazu, dass eines Tages Franz mit mir über meine Flucht reden wollte. Nicht mehr von Hinze erzählte er, sondern von einem jungen Fernfahrer, mit dem er es treibt. Dieser Truckdriver berichtet nun, seit Tagen sind die Grenzkontrollen lascher geworden. Die Grenzer winkten sogar schon mal ein plombiertes Auto durch. Der Rainer hat nun überlegt, seinen Truck so zu präparieren, dass er damit jemanden über die Grenze schmuggeln könnte. Für viel Geld, versteht sich. »Bist du noch immer bereit?«, fragt Franz. »Oder hat sich deine Einstellung geändert, nun wo es dir so gut geht?« »Ich bin nun in der Klemme.« Ich möchte am liebsten meinen Triumph auskosten, solange es geht. Ich habe jetzt endlich all den Erfolg, den ich mir so hart erkämpft habe. Ich möchte nicht weg. Ich möchte auf der Bühne stehen, mich feiern lassen, möchte Songs schreiben, die Platte machen, ins Fernsehen kommen und berühmt sein. Aber kann ich überhaupt Nein sagen? Hab ich mir den Erfolg so hart erkämpft, wie ich meine? Oder hat ihn mir nicht vielmehr Franz in den Schoß gelegt, indem er mir eine Anlage kaufte und noch eine und das Auto und all den Luxus bezahlt, ohne den ich vielleicht gar nicht durchgehalten hätte? Kann ich jetzt sagen, ich will hierbleiben? Als habe er meine Gedanken gelesen, sagt Franz: Ich kann mir gut vorstellen, du möchtest jetzt nicht gehen. Es ist zu schön im Augenblick. Aber bedenke, das kann von einem Augenblick auf den anderen vorbei sein. Schon auf der nächsten Politbürositzung kann dieser ganze Schmusekurs abgeblasen werden. Wenn diese alten Idioten im Zentralkomitee merken, sie haben nun erstmal genug aus dem Westen herausgekitzelt, mehr ist zunächst nicht zu holen, können sie ganz schnell wieder auf die alte Linie einschwenken, damit sie uns von neuem erpressen können. Ob dann die Möglichkeit weiter besteht, die sich mit diesem Truck ergeben hat, ist mehr als fraglich. Er hatte völlig recht. Das wusste ich. Vielleicht geben die sich das nächste Mal nicht zufrieden damit, dir deinen Beruf zu verbieten. Vielleicht stecken sie dich das nächste Mal ins Gefängnis. Oder ins Irrenhaus, wie sie es in Russland mit den Dissidenten machen. Weißt du, ich kann dir nicht versprechen, dass es dir im Westen besser geht als hier im Moment. Aber denk dran, wie verzweifelt du schon warst. Über die Ostsee wolltest du schwimmen. Ich sagte: Du hast recht. Im Grunde überlege ich überhaupt nicht. Es ist völlig klar, ich gehe. Sobald es machbar ist, da gibt es gar keine Frage. Es ist nächste Woche machbar, sagt Franz. Ich war nun entschlossen. Ich bin bereit, wann immer du es für richtig hältst. Gut, sagt er. Ich bin auch heute mit dem Rainer verabredet. Er will dich vorher kennenlernen, will sich überzeugen, dass du nicht hysterisch bist und durchdrehst, während das Ding über die Bühne geht. Kann ich gut verstehen, denn er riskiert mehr als du. Fluchthelfer werden verdammt hart bestraft. Wenn sie euch schnappen, bekommt er 5, 6 Jahre, du vielleicht 2 Jahre, nicht mehr.
Ich sagte: Franz, ich krieg gar nichts. Ich lass mich nicht schnappen. Wenn sie uns erwischen sollten, renne ich los oder ich greife sie an. Ich werde sie zwingen, mich zu erschießen. Ich gehe nicht noch einmal in den Knast, daran ist nicht zu denken.
Meinst du das im Ernst?
Ja. Überleg doch selber, wie haben die mich 61 geschunden, und nun stell dir doch vor, wie die heute in meinem Zustand mit mir umgehen. Die würden sich einen Spaß daraus machen, mich zu zerbrechen. Die würden, wenn sie mich verhafteten und ich mich ausziehen müsste, vor lauter Begeisterung Hurra schreien. Die würden ein Freudenfeuerwerk abbrennen, würden mich durch Presse und Fernsehen zerren. Seht, so sehen die Grenzverletzer aus. Perverse, Banditen, Wahnsinnige. Nein, Franz, das würde ich nicht durchstehen. Dann lieber kurz und bündig. Franz schwieg lange.
Ich kann dich verstehen, meint er dann. Wollen wir es lieber sein lassen?
Nein, sagte ich. Ich will. Es wird schon gut gehen. Es ging jetzt alles schnell. Er kam mit Rainer, wir berochen uns und waren einig, wir wollten es miteinander versuchen. Wir verabredeten uns zu einem Probelauf. Rainer würde am Kilometerstein sowieso halten, aussteigen und in den Wald gehen zum Pissen. Während der Zeit huschte ich in das Fahrerhaus. Ich sollte eine Viertelstunde vorher im Wald liegen, mein Auto weit entfernt, und wenn ich etwas Besonderes bemerkte, sollte ich am Fahrbahnrand so stehen, dass er mich sah und weiterfahren könnte, als sei nichts. Zum Probelauf würde ich natürlich nicht einsteigen, sondern nur meine Silberflöte auf das Trittbrett legen. Die würde dann mit Rainer rüberfahren. Es ging alles glatt. Bei mir musste alles weitergehen wie gehabt. Ich durfte nichts machen, woraus meine Absicht zu erahnen gewesen wäre. Ich durfte nichts verkaufen, kein Westgeld aufkaufen, keine Gespräche führen, keine Andeutungen machen. Nicht nur um mich zu schützen, es durfte auch niemand in die Gefahr gebracht werden, Mitwisser zu sein. Wie gern hätte ich mit Jürgen und Edith geredet, wie gern hätte ich ihnen die schönsten Stücke des Meißner Porzellans gebracht. Die Gefahr,
dass nach meiner etwa misslungenen Flucht alle meine Bekannten gründlich durchleuchtet würden, war zu groß. Eigenartig. Wie ruhig man mit dem möglichen nahen Ende leben kann. Denn es war mir sehr ernst. Ich würde mich nicht verhaften lassen. Dazu war ich fest entschlossen. Franz kam am Sonnabend früh und teilte mir mit, am Montagabend, 22 Uhr, Kilometerstein 79. Wir redeten nicht viel. Hast du alles nochmal überlegt? Ich bin fest entschlossen. Mach's gut. Du auch. Leb wohl. Wir spielten am Sonnabend in Güstrow und am Sonntag in Forst. Ich telefonierte abends mit Jürgen, fragte, ob er am Montag für mich Zeit hätte. Ich wollte was am Auto gemacht haben. Er hatte. Ich konnte nichts bei mir haben, was Verdacht erregte. Ich musste die Möglichkeit einkalkulieren, dass ich vorher schon auffiel, etwa wenn ich auf der Lauer lag oder wenn ich auf der Autobahn bemerkt würde als Fußgänger. Wenn man mich bei einer solchen Banalität überprüfte, dürfte ich nichts bei mir haben als das Zeug, was der Mensch nun mal mit sich herumträgt. Hätte ich Zeugnisse, Briefschaften, hohe Geldsummen oder Gepäck bei mir, würde auf einer Transitstrecke der Verdacht, ich wollte fliehen, nahe liegen und sie würden mich durch den Wolf drehen. Ich ging zu Jürgen, bat ihn, mich wohin zu fahren. Er wusste sofort, um was es ging. Er wünschte mir Glück und wir fuhren ohne weitere Fragen los. Wir fuhren im Ratskeller vorbei. Ich hätte mich gern von Edith verabschiedet. Ich konnte nicht zu ihr. Sowjetoffiziere feierten im Ratskeller und alles war abgesperrt. Welch feine Symbolik. Auf der Fahrt gab ich Jürgen meine Empfehlungen, wie mit meinem zurückgelassenen Eigentum zu verfahren wäre. Ich klärte ihn jetzt auf über Marlies und Elisabeths Verbindungen zum Stasi. Vorher hatte ich zu diesem Thema strenges Stillschweigen gewahrt. Je weniger man weiß, je ruhiger lebt man. Er schien Probleme zu haben, mir zu glauben. Diese Blindgänger? Was konnten die dem Stasi nutzen? Marlies? Dieses freundliche Trampelchen? Wie soll so ein Huhn Stasi-Spitzel sein? Ich beschwor ihn, mir zu glauben, sagte, ich vermute das nicht etwa, ich weiß es von Marlies selber. Ich warnte ihn, vor Ablauf von 4, 5 Wochen mein Verschwinden zu melden. Ich ließ ihm meine Schlüssel da, damit konnte er aus meiner Wohnung kleine Gegenstände, das Meißner, die Bilder, vielleicht sogar mein heißgeliebtes Tigerfell herausholen. Niemand würde meine Abwesenheit verdächtig finden, ich war ja dauernd unterwegs. Ich sagte, er könne sich nach 4 Wochen mit Marlies in Verbindung setzen, ganz doof anfragen, ob ich etwa ein Bautzen wäre oder so. Marlies würde sofort den Braten riechen und sich der Wohnung bemächtigen. Aber das könnte man ihr doch gönnen. Besser, als wenn einem x-beliebigen Parteibonzen mein Nachlass in die Hände fiel. Das Auto wollte Jürgen irgendwo abstellen, das war ihm zu heiß. Nicht mal als Ersatzlager wollte er es haben. Wenn sie das Auto bei ihm fänden, würde er sofort ein Verfahren wegen Fluchthilfe am Hals haben. Meine Anlage hatte ich Edith übereignet. Ich hatte einen Stapel Schuldscheine angefertigt, aus denen hervorging, dass Edith mir über Jahre hinweg immer Geld geliehen hatte und ich hatte ihr als Sicherheit die Anlage verpfändet. Das klang alles gar nicht so unglaubwürdig. Ich warnte Jürgen noch einmal eindringlich, Marlies nicht zu unterschätzen und mir zu glauben, dass sie gerissen ist. Wir machten es kurz, schon aus Vorsicht. Jürgen hielt an, ich stieg aus, er übernahm das Lenkrad und brauste davon. Ich huschte in den Wald. Ich lag nur ein paar Minuten, da kam Rainer. Er hatte nur die Zugmaschine, ohne Auflieger. Es war schief gegangen mit der Tourenplanung, er musste nun extra hierher fahren. Er war sehr aufgeregt, merkte ich. Wir fuhren Richtung Berlin. Es waren nur ein paar Kilometer. Wir fuhren eine halbe Stunde, da sagte Rainer, »Jetzt musst du da reinkriechen.« Er hatte die gewaltigen Truck-Batterien entfernt. In dem Kasten kauerte ich mich nun zusammen. Für den Truck gab es eine kleine Batterie, die hatte er zwischen den Füßen. Wenn der Motor nicht sofort ansprang, waren wir im Arsch. Zweimal starten gab die Batterie kaum her. Ich weiß nicht mehr, was ich die Minuten, die ich in dem Batteriekasten zubrachte, empfand. Ich glaube, Ruhe. Ich war gelassen. Es stand einfach zu viel auf dem Spiel. Da hört man auf, sich zu erregen.
In ein paar Minuten bin ich in West-Berlin oder ich bin tot. Andere Möglichkeiten gab es nicht. An der Grenze stieg Rainer wortlos aus, klopfte nur mit der flachen Hand auf den Kasten. Er hatte das Radio lautgestellt, schlecht für die Batterie, aber gut, um versehentliche Geräusche von mir zu übertönen. Die Tür wurde aufgerissen. Er redete mit jemand. Dann drehte er den Schlüssel herum. Der Motor rappelt. Das Gefährt setzt sich langsam in Bewegung. Sehr langsam. Wir rollen ewig. Dann brüllt der Motor auf. Die Karre macht förmlich einen Satz nach vorn. Du kannst rauskommen. Wir sind über die Grenze. Bleib noch eine Weile geduckt. Ich will aus dem Grenzbereich. Man weiß auch auf unserer Seite nicht so genau. Dann richte ich mich auf. Wir sind auf der Avus. Ich falle Rainer um den Hals. Zünd mir mal eine Zigarette an, sagt er. Ich schaffe es nicht. Seine Hände flattern. Meine auch. Ja, soweit hier unser kleiner Auszug aus dem Buch Grenzgänge von Judith Hodosi. Wenn ihr das jetzt weiterlesen und nachlesen wollt, muss ich euch leider sagen, dass dieses Buch nicht mehr im Handel erhältlich ist, schon lange nicht mehr. An all die Verlage da draußen, es ist Zeit für eine Neuauflage, weil es ist wirklich ein einmaliges zeitgeschichtliches Dokument. Es ist noch antiquarisch erhältlich, da könnt ihr natürlich schauen, ob ihr ein gebrauchtes bekommt. Die sind allerdings leider meistens relativ teuer. Wenn ihr den Namen Judith Hodosi in eine Suchmaschine eures Vertrauens eingebt, passiert übrigens auch was ganz Interessantes. Dann erfahrt ihr nämlich ein bisschen was zumindest darüber, wie es im Leben von Judith Hodosi weiterging. Sie flüchtete, wie gesagt, in den Westen und zwar ganz genau nach Hamburg. Und die einzigen Bilder, die sich aus ihrem Leben dann finden, sind Bilder, die sie zeigen als Gründungsmitglied von Obacht, dem Panikorchester.
Das war es auch mit dem Transgender-Radio für heute und mit Ausschnitten des Buchs Grenzgänge, Sozialismus aus der Froschperspektive betrachtet, auch aus dem Leben eines real existierenden Taugenichts. Wir bedanken uns bei Tante Tia und dem Podcast Their Story, Their Art des Vereins Transinteraktiv Mitteldeutschland für diesen Beitrag. Diese und vergangene Sendungen des Transgender Radio findet ihr zum Nachhören unter mixcloud.com/radioaktivist_innen. Kommt gut durch die grauen Tage. Bis bald.